Tim Marshall. Die Macht der Geografie. Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. Berge und Meere können ziemlich mächtig sein. Und das nicht nur im geografischen Sinne. Die geografischen Gegebenheiten eines Landes bestimmen dessen Politik entscheidend. Wir haben es zum Beispiel dem Himalaya-Gebirge zu verdanken, dass Indien und China noch nie miteinander Krieg geführt haben. Andererseits ist das gleiche Gebirge wohl auch daran schuld, dass die Tibeter kein eigenes Land mehr haben. Nicht nur Berge und Meere, sondern auch Flüsse, Sümpfe, Wüsten, Wälder und das Klima beeinflussen die Entwicklung eines Landes und dessen außenpolitische Möglichkeiten. Der britische Journalist Tim Marshall hat dazu Beispiele aus allen Regionen der Welt gesammelt. In Die Macht der Geografie unternimmt er einen Streifzug durch die Geschichte und Gegenwart der Geopolitik und zeigt, wie die Geografie der Politik Grenzen setzt. Blink Nummer 1. Russland ist geografisch gut geschützt, fürchtet sich aber trotzdem vor Angriffen. Russland ist das größte Land der Erde. Es ist über 17 Millionen Quadratkilometer groß und erstreckt sich über 11 Zeitzonen. Selbst heute dauert es 6 Tage, Russland per Bahn zu durchqueren. Das Land wird durch das Uralgebirge geteilt. Westlich davon befindet sich der europäische Teil Russlands, östlich davon Sibirien. Russland ist durch seine Geografie gut geschützt. Wer von Westen her angreifen möchte, muss die riesige nordeuropäische Tiefebene durchqueren. Sie ist aufgrund ihrer Größe schwer zu verteidigen. Allerdings werden für einen Angreifer auf dem Weg nach Moskau auch die Nachschublinien unhaltbar lang, was unter anderem Napoleon und Hitler feststellen mussten. Auch im Osten ist Russland gut geschützt, denn in Sibirien gibt es außer Schnee nicht viel, was erobert oder angegriffen werden könnte. Selbst wenn jemand diese Mühe auf sich nehmen würde, kämen die Truppen vermutlich nur bis zum Uralgebirge, das schwierig zu überschreiten ist. Trotzdem haben verschiedene Staaten wiederholt versucht, Russland anzugreifen, und zwar immer von Westen aus. 1605 war es Polen, 1708 Schweden, 1812 Napoleon und dann zweimal im Ersten und im Zweiten Weltkrieg die Deutschen. Kein Wunder, dass Russland heute ängstlich reagiert, wenn sich die NATO beständig nach Osten erweitert und sich immer mehr ehemalige Mitglieder der Sowjetunion dem Westen zuwenden. Auch Russlands Verhalten im Ukraine-Konflikt lässt sich teilweise mit seiner geopolitischen Lage erklären. Da Russland von Westen her relativ schwierig zu verteidigen ist, hat das Land versucht, die Ukraine als sichere Pufferzone an sich zu binden. Die Ukraine saß auf gewisse Weise zwischen den Stühlen und war gezwungen, sich zwischen dem Westen und Russland zu entscheiden. Das Ergebnis war, dass das Land auseinanderbrach. Putin hatte eigentlich keine Wahl. Er musste dafür sorgen, dass zumindest die Krim pro-russisch bleibt, denn dort ist die russische Schwarzmeerflotte beheimatet. Sewastopol ist der einzige eisfreie Hafen der russischen Marine und daher extrem wichtig für die Verteidigung des Landes. Blink Nummer 2. Für den geografischen Schutz annektierte China ganze Regionen und deren Bevölkerung gleich mit. Die Geburtsstätte der chinesischen Kultur liegt in der Nordchinesischen Ebene, einem großen Tiefland um den Gelben Fluss. Das Klima dort ist so mild, dass es 2 Reis- und Sojaernten im Jahr ermöglicht und damit ein schnelles Bevölkerungswachstum ankurbelt. Heute ist die Gegend eines der am dichtesten besiedelten Gebiete weltweit. Dort leben ca. 1 Milliarde Menschen auf einer Fläche, die nur halb so groß ist wie die USA. Die Chinesen, die von dort stammen, heißen Han. Sie sind bis heute die führende Schicht in China. Rund um die nordchinesische Ebene gibt es natürliche Barrieren, die die Han schützen. Nördlich befindet sich die Wüste Gobi, die schwer zu durchqueren ist. Im Westen liegt das tibetische Hochland und der Himalaya, südlich und südöstlich das Meer. Die Han-Chinesen kämpften lange Zeit darum, diese natürlichen Barrieren zu erobern und aus ihrer sicheren Position heraus zu kontrollieren. Durch diesen Schutz hatten sie Frieden und Ruhe, um sich kulturell zu entwickeln und Minderheiten zu kontrollieren. So wurden durch die Eroberung der Gebiete rund um die nordchinesische Ebene viele ethnische Minderheiten in China integriert. Im 18. Jahrhundert eroberten die Han zum Beispiel im Nordwesten die Provinz Xinjiang, die damals und heute mehrheitlich von Muslimen bewohnt ist. Auch Tibet wurde 1951 unter anderem wegen seiner natürlichen Barrieren von den Han-Chinesen als letztes Gebiet erobert. In einigen der Regionen gab es Aufstände, doch diese Probleme nehmen die Han in Kauf, weil sie dafür Pufferzonen um ihr Kernland bekommen. Immer wenn sich ethnische Minderheiten wie die Uiguren von Xinjiang oder die Tibeter zu Aufständen organisieren, reagiert Peking, indem es die Revolte niederschlägt, Geld in die Region pumpt und dafür sorgt, dass sich dort möglichst viele Han-Chinesen ansiedeln. So wurden und werden diese Landesteile über die Zeit zu einem integrierten Teil Chinas. Nach ca. 4000 Jahren Eroberung hat China nun die Kontrolle über alle Gebiete rund um das Kernland. Der nächste Schritt im Langzeitprojekt für die nationale Sicherheit ist klar. Eine eigene Hochseemarine soll aufgebaut werden, um das Land auch vom Meer her optimal zu schützen. Blink Nummer 3. Das Mississippi-Becken förderte den Aufstieg der USA zur Supermacht. Wir halten die Great Plains im Mittleren Westen heute für den langweiligsten Teil der USA, doch in der Erfolgsgeschichte des Landes spielte diese riesige flache Ebene eine entscheidende Rolle. Nur durch sie konnten die USA wirklich zu den Vereinigten Staaten von Amerika werden. Der Mississippi und seine Nebenflüsse hielten das riesige Gebiet zusammen. Er kam zu den noch jungen USA hinzu, als diese Frankreich 1803 die Hoheit über die Kolonie Louisiana abkauften. Die Vereinigten Staaten zahlten 15 Millionen Dollar für ein Gebiet, das vom Golf von Mexiko bis an die Rocky Mountains reichte. Das Land ist nicht nur voller fruchtbarer Böden, sondern wird zudem von so vielen schiffbaren Flüssen durchquert, dass es einfach und günstig war, Waren und Menschen kreuz und quer durch das Land zu transportieren. Das führte dazu, dass die Staaten eine gemeinsame Identität entwickelten und wirtschaftlich rasant wuchsen. Weitere Gebiete vervollständigten nach und nach das Territorium der zukünftigen Supermacht. Mit ihrem erwirtschafteten Reichtum erwarben die USA 1819 Florida und das Gebiet von Kalifornien bis Oregon, und 1867 kauften sie Alaska von Russland ab. Nun reichte das Land von einem Ozean zum anderen und wurde endgültig zu einem der wichtigsten Akteure der internationalen Politik. Die USA konnten die Vorteile ihrer Lage ausnutzen und befinden sich heute in einer hervorragenden Position. Ein weiteres Gebiet, das durch seine geografischen Voraussetzungen sehr gute Karten hatte, ist Europa, wie wir gleich sehen werden. Blink Nummer 4. In Westeuropa beeinflussten Geografie und Klima die Entwicklung der Zivilisation positiv. Spätestens seit der Antike entwickelte sich in Europa eine Kultur, die bis heute eine wichtige Rolle im internationalen Geschehen spielt. Es ist kein Zufall, dass diese Kultur, die wir auch als westlich bezeichnen, ausgerechnet in Westeuropa entstand. Geografie und Klima waren für diese Entwicklung prägend. Europa hat geografisch gesehen ziemlich viele Standortvorteile. Das Klima zum Beispiel ist angenehm mild. Die Sommer sind warm genug, um viel Nahrung anbauen zu können, die Winter wiederum kalt genug, um Krankheiten wie Malaria zu verhindern, und dennoch ist es nie so heiß oder kalt, dass die Menschen nicht arbeiten könnten. Es gibt zahlreiche Flüsse, Seen und natürliche Häfen. Durch die Flüsse wurde Europa schon früh durch Handelsrouten verbunden, und durch die Häfen konnten die Europäer ihre Entdeckungsreisen starten. So entwickelten sich wohlhabende Städte und die Menschen hatten Zeit, sich über andere Dinge Gedanken zu machen als darüber, was sie am Abend essen würden. Sie begannen sich mit Philosophie und Wissenschaft zu beschäftigen und setzten so den Fortschritt in Gang, der ihren Wohlstand noch weiter wachsen ließ. So entwickelten sich die verschiedenen europäischen Länder und Gesellschaften über viele Jahrhunderte relativ langsam und organisch. Seit der Völkerwanderung hat es keine größeren Umwälzungen der Bevölkerungsstruktur gegeben. Das erklärt, dass es heute eine der friedlichsten Regionen der Welt ist. Auch das Nord-Süd-Gefälle, das wir hinsichtlich Reichtum und Wirtschaftlichkeit in Europa noch heute haben, lässt sich teilweise durch klimatische und geografische Faktoren erklären. Griechenland besteht zum Beispiel hauptsächlich aus steilen Felsen auf vielen einzelnen Inseln. Es gibt kaum Ackerland und die Flüsse sind nicht beschiffbar, weil es zu viele Wasserfälle gibt. Dadurch konnten sich nur wenige städtische Zentren entwickeln, während in den meisten europäischen Ländern das Leben immer mehr in den Städten stattfand, blieb Griechenland sehr lange ländlich geprägt. Blink Nummer 5. An der Misere in Afrika sind ungünstige geografische Voraussetzungen, aber auch schlechte Geopolitik schuld. Afrika ist mit Abstand der ärmste Kontinent unserer Erde. Von den 30 Ländern mit dem niedrigsten Human Development Index befinden sich 27 in Afrika. Und das, obwohl es dort sehr viele natürliche Ressourcen und Bodenschätze gibt. Wie kommt's? Die geografischen Voraussetzungen für Wohlstand sind in Afrika ungünstig. Die Flüsse sind nicht beschiffbar und viele Regionen wie Regenwälder oder Wüsten sind schwer zu durchqueren. Das führte dazu, dass sich viele unterschiedliche Völker und Sprachen entwickelten, was wiederum später Kommunikation und Handel erschwerte. Es entstand kein großer einheitlicher Handelsraum, und anstatt zu kooperieren, gerieten die unterschiedlichen Völker immer wieder in Konflikte miteinander. Auch das Klima ist ungünstig. Die Hitze, die den ganzen Kontinent beherrscht, führt dazu, dass Krankheiten wie Malaria oder Gelbfieber immer wieder ausbrechen können. Doch nicht nur die Natur, sondern auch die internationale Politik benachteiligt Afrika. Während der Kolonialzeit teilten die westlichen Länder, die einen zivilisatorischen Vorsprung hatten, die afrikanischen Gebiete unter sich auf und beuteten sie aus. Als die afrikanischen Staaten im Laufe des 20. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit erlangten, hinterließen ihnen die Kolonialherren ein blutiges Erbe. Die mit dem Bleistift auf der Landkarte gezogenen Grenzen waren oft willkürlich, rissen Völker auseinander und schufen in vielen Ländern ethnische Minderheiten. Das hat in vielen Staaten zu Konflikten geführt. Besonders schlimm hat es die Demokratische Republik Kongo erwischt. Dort leben über 200 ethnische Gruppen zusammen. Seit Ende der 90er Jahre sind dort 6 Millionen Menschen in einem Bürgerkrieg und im ebenfalls ethnisch motivierten Krieg mit dem Nachbarland Ruanda gestorben. Afrika ist allerdings nicht die einzige Region, die mit willkürlich gezogenen Grenzlinien zu kämpfen hat. Blink Nummer 6. Der Nahe Osten ist geopolitisch betrachtet eines der kompliziertesten Gebiete der Welt. Der Nahe Osten ist ein anderer Teil der Erde, der von immer wiederkehrenden Krisen geprägt ist. Auch hier wurden zum Ende der Kolonialzeit viele Grenzen mit dem Lineal auf der Landkarte gezogen, mit schwerwiegenden Folgen, wie wir noch heute sehen können. Dabei war vor allem das Sykes-Picot-Abkommen von 1916 entscheidend. Es teilte die Gebiete im Nahen Osten zwischen Frankreich und Großbritannien auf, ohne Rücksicht auf die verschiedenen dort lebenden religiösen Gruppen, wie zum Beispiel Schiiten und Sunniten. Ein Volk, das bei der Aufteilung der Länder komplett vergessen wurde, sind die Kurden. Seitdem wehren sich die kurdischen Minderheiten in der Türkei, Syrien, dem Irak und dem Iran gegen die Unterdrückung durch die herrschenden Eliten. Auch der Konflikt in Syrien lässt sich teilweise durch dieses geopolitische Erbe erklären. Die französische Verwaltung suchte sich eine Bevölkerungsgruppe aus, in diesem Fall die Alawiten, und machte sie zu ihrem Verbündeten. Alawitische Männer wurden in der Polizei und im Militär eingestellt und etablierten sich über die Jahre hinweg als herrschende Gruppe in Syrien. Auch Präsident Assad und seine Familie gehören zu der alawitischen Minderheit, die etwa 15% der Bevölkerung Syriens ausmacht. Die Mehrheit der Bevölkerung sind allerdings Sunniten, und die möchte sich nicht mit der Herrschaft eines Clans aus einer anderen Glaubensrichtung abfinden. Das ist einer der Gründe für die Aufstände, die im Zuge des arabischen Frühlings begannen und schließlich in einem der brutalsten Kriege dieses Jahrhunderts endeten. Syrien ist nur ein Beispiel dafür, wie der arabische Raum heute noch an den merkwürdigen Grenzziehungen verzweifelt. Von Israel bis zum Iran ist die arabische Welt voll von solchen Konflikten. Blink Nummer 7. Indien und Pakistan sind Nachbarn, die sich um einen geopolitischen Zankapfel streiten. Indien und Pakistan sind Nachbarn, die sich nicht ausstehen können. Die beiden großen Länder vereinen fast 3000 Kilometer gemeinsame Grenze, an der sie sich voller Feindseligkeit und mit einem Arsenal von Atomwaffen gegenüberstehen. Wie kam es zu dieser Feindschaft? Der Grund für die Abneigung der beiden Länder sind auch hier willkürliche Kolonialgrenzen. Nachdem sich die britischen Kolonialherren kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs zurückgezogen hatten, wurden ihre Kolonien in Indien und Pakistan aufgeteilt. Dabei ging England bei der Festlegung der Grenzen gar nicht so dumm vor. Die Trennung erfolgte hauptsächlich entlang der Religionszugehörigkeit. In Indien lebten vornehmlich Hindus und Sikhs, in den Regionen, die zu Pakistan wurden, hauptsächlich Muslime. Allerdings eben nicht nur. Während der schlecht vorbereiteten und chaotischen Trennung der Länder flohen Millionen Menschen in die Gebiete, die ihrer Religion entsprachen. Im ganzen Land brachen Aufstände los, bei denen mindestens 1 Million Menschen starben und 15 Millionen ihre Heimat verloren. Das Ergebnis war eine tief verwurzelte gegenseitige Abneigung. Seit 1965 kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden Atommächten. Einer der wichtigsten Streitpunkte ist dabei die Kaschmir-Region, ein Gebiet mit immenser geopolitischer Bedeutung, da es von China, Indien und Pakistan gleichermaßen beansprucht wird. Einerseits ist Kaschmir die einzig mögliche Grenze von Pakistan zu China. Würde Indien über Kaschmir herrschen, wären die beiden Länder voneinander getrennt. Pakistan fühlt sich von seinem größeren Nachbarn Indien bedroht und versucht, möglichst enge Beziehungen zu China einzugehen. So sind zum Beispiel Straßen, Gleise und Pipelines zwischen den beiden Ländern geplant, die China wirtschaftlich gesehen viele Vorteile bringen, denn so kann es günstiges Gas aus der Golfregion importieren. Außerdem spielt das hochgelegene Kaschmir auch für die Wasserversorgung Pakistans eine wichtige Rolle. Der Indus durequert dieses Gebiet, bevor er 2/3 zur Wasserversorgung im Land beiträgt. Wenn Indien die Kontrolle über seinen Oberlauf hätte, könnte es Pakistan damit unter Druck setzen. So spielt es heute, trotz modernster Technologie, immer noch eine entscheidende Rolle, wo es Berge gibt und wo Flüsse fließen. Blink Nummer 8. Schwierige Geschwister. Die Trennung Koreas in 2 feindliche Staaten hat geografische Ursachen. Schauen wir von Indien aus noch weiter nach Osten. Auch hier werden die Geschicke der Länder oft von ihrer Geografie bestimmt. Japan konnte zum Beispiel Korea und andere Gebiete nur aufgrund seiner geografischen Lage erobern. Japan ist ein Inselstaat und musste daher niemals eine erfolgreiche Invasion erdulden. Doch das Leben auf den Inseln war nicht immer einfach. 75% des Landes sind unbewohnbar, vor allem die Bergregionen, und nur 13% der Fläche eignet sich für Landwirtschaft. Daher lebten die Japaner alle dicht gedrängt an den Küstenregionen und das Land wurde zu einer Seefahrernation. Um an die Rohstoffe zu kommen, die es brauchte, setzte es aber nicht auf Handel, sondern auf Krieg. So eroberte Japan ab 1895 einige der benachbarten Gebiete. Zuerst Taiwan, 1905 Korea, später noch die Mandschurei und ein Stück von China. Nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg verlor es Korea. Das wurde in die 2 Staaten aufgeteilt, die wir heute kennen. Der Norden wurde erst von den Sowjets, später vom kommunistischen China kontrolliert. Südlich gab es eine pro-amerikanische Diktatur. Doch im Gegensatz zu Deutschland, das ja ganz ähnlich aufgeteilt wurde, stehen die Chancen für eine Wiedervereinigung in Korea nicht besonders gut. Korea muss heute mit den Folgen der Aufteilung in 2 Staaten leben und auch dabei spielen geografische Faktoren eine Rolle, die Nordkorea einen kleinen Vorteil verschaffen. So ist zum Beispiel die südkoreanische Hauptstadt Seoul nur etwa 60 Kilometer von der Grenze entfernt. In ihrem Ballungsraum leben fast 50 Millionen Einwohner. Oberhalb dieses Gebiets befinden sich Berge, die zu Nordkorea gehören. Dort sind ca. 10.000 Artilleriegeschütze postiert. Die Bevölkerung im Gebiet um Seoul lebt also mit der ständigen Bedrohung, vom nördlichen Nachbarn mit Raketen beschossen zu werden. Zwischen den Bergen und Seoul liegt einfaches, flaches Gelände, durch das eine Invasionsarmee schnell und problemlos vorstoßen könnte. Nordkorea besitzt eine der größten Armeen der Welt. Allerdings ist sie schlecht ausgerüstet und hätte wohl gegen Südkorea und die USA keine Chance. Doch auch Südkorea setzt sich nicht zu optimistisch für eine Wiedervereinigung ein, denn es befürchtet, dass seine Wirtschaft unter dieser Belastung zusammenbrechen würde. Nord- und Südkorea verharren in einem Patt. Es sieht nicht so aus, als ob dieser Konflikt in absehbarer Zeit zu lösen wäre. Und das alles, weil das Land einmal geografisch attraktiv für seine Nachbarn war. Blink Nummer 9. In der Arktis werden in den nächsten Jahren viele neue geopolitische Fragen aufkommen. Wir haben gesehen, dass geografische und klimatische Faktoren das Schicksal vieler Länder mitbestimmt haben. Und auch heute noch haben sie enormen Einfluss auf die Entwicklung internationaler Beziehungen. Ganz deutlich wird das am Beispiel einer Region, die erst jetzt aus dem ewigen Eis auftaucht, die Arktis. Da dort viele Bodenschätze vermutet werden, möchte sich jedes Land einen möglichst großen Anteil an der arktischen Region sichern. Früher interessierte sich keines der 5 Länder um die Arktis herum besonders für die Region. Doch jetzt, wo das Interesse geweckt ist, haben Kanada, Finnland, Dänemark, Island, Norwegen, Schweden, Russland und die USA viel zu beanspruchen und zu streiten. Wer welche Gebiete ausbeuten darf, ist eigentlich durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen geregelt. Es besagt, dass jeder Staat exklusive wirtschaftliche Rechte bis 200 Seemeilen vor seiner Küste hat. Allerdings überlappen sich diese Gebiete teilweise. Es gibt auch einige andere strittige Verträge. So unterzeichneten zum Beispiel die USA und die Sowjetunion eine Vereinbarung darüber, wie sie den Pazifik zwischen sich aufteilen. Russland hat diesen Vertrag seines Vorgängerstaates aber bisher nicht anerkannt. Auch für den Schiffsverkehr hat der Rückzug des Eises eine große Bedeutung. Die Nordost- und die Nordwestpassage bleiben für immer mehr Wochen pro Jahr geöffnet und ermöglichen dadurch neue und günstigere Transportwege. Durch die Nordwestpassage verkürzt sich zum Beispiel die Transitdauer zwischen Europa und China um mindestens eine Woche. Außerdem sind diese Passagen tiefer als beispielsweise der Panamakanal, weswegen größere Schiffe hindurchfahren können. Es wird jetzt also plötzlich eine wichtige Frage, welches Land welche Abschnitte dieser Passagen kontrolliert. Da die Anrainerstaaten der Arktis alle relativ gefestigte Demokratien und stabile Staaten sind, ist es zum Glück sehr wahrscheinlich, dass diese Fragen ohne größere Konflikte gelöst werden. Danke, dass du dir unsere Links zu dem Buch »Die Macht der Geografie« von Tim Marshall angehört hast. Der Journalist schreibt darin, dass die geografischen Gegebenheiten unserer Erde die Entwicklungen von Staaten sowie die internationale Politik mehr bestimmen, als wir annehmen. Die außenpolitischen Handlungsoptionen aller Länder werden durch geografische Faktoren beeinflusst und begrenzt. Wir hoffen, dass du in diesen Links viel Neues lernen konntest. Vielleicht hast du noch ein paar Anmerkungen für uns, was wir an unseren Links noch verbessern können und was dir schon ziemlich gut gefällt. Schreib uns deine Meinung an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Die Macht der Geografie«. Dankeschön.